autistischen Reaktionsweisen. Manchmal können sie mit gewissen Gebärden, mit gewissen Zeichen sich den anderen annähern, sehr behutsam. Diane Hossie, die Gorillas beobachtet hat, musste lernen, dass unsere Primaten zur Seite nicht vertragen, frontal angeblickt zu werden. Denn dann entsteht sofort die Frage, wer mächtiger ist und wer sich durchsetzt. Man darf, wenn man als kleiner Mensch sich einem mächtigen Gorilla nähert, nur ganz langsam von unten und immer seitwärts versuchen, das mächtige Tier anzureden. Zeichen sind es, die Angst übersetzen. Und so müssten wir jetzt die Sakramente nehmen, vor allem das des Abendmahls. Jesus mochte, dass wir Gott glauben. In seiner Nähe, in der Gegenwart seiner Person, in der Lebendigkeit seiner Güte könnte er uns werden. So notwendig und so tragfähig wie Brot, von dem wir leben, und Wein, von dem wir trinken. Ein Abschiedsgeschenk für die Ewigkeit. Etwas, das sich vermittelt im Umraum einer Liebe, die glaubwürdig ist. Und dieses Zeichens bedarf, um sich noch ein Stück tiefer den Sinnen einzuprägen. Jeder könnte verstehen, was ein Sakrament ist, wenn man es so erläutert. Und wie recht die Montanisten und die Donatisten und im letzten auch Jan Hus und all die Reformatoren haben werden. Wenn sie sagen, es ist nicht möglich, von Gott einem Menschen etwas zu schenken, nennen wir es ein Sakrament zu spenden. Außer wir leben so sehr die Nähe Gottes, dass es sich durch die Gaben wirklich vermittelt, dann kann es nicht wahr sein, dass wir zu neutralisieren hätten, wie ein Bischof, wie ein Prälat, wie ein Pastor lebt. Und er kann dann machen, was er will, Kraft seiner Amtsgnade ist es wirksam. Es kann nur wirksam sein auf dem Hintergrund seiner Personalität. Was Sie an dem Beispiel lernen, ist jetzt sehr wesentlich. Wir müssten die typisch katholische Aufspaltung zwischen Amtsvollmacht und Person, gemessen an der Botschaft Jesu, als eine zentrale Irrlehre auflösen. Wir müssten alles, was war, existenzialisieren, in die Person zurückführen, oder es verliere seine Basis. Zurückgebracht zu ihnen selber, die Langweiligkeit der meisten Gottesdienste haben darin ihren Anfang und auch schon ihr Ende, indem es nichtssagend sich repetiert, auf die Walze bringt wie bei einer tibetanischen Gebetsmühle. Es kann sie jeder drehen, aber es ist keine Person dahinter. Das will man wissen. In der Sprache Kierkegaards noch einmal, deswegen reden die Pastöre sich die Kirchen leer, weil kein einziger von denen weiß, was Angst ist und Verzweiflung. Würden Sie es wissen, reden Sie von Jesus so, dass es tröstet, dass es durcharbeitet, dass es begleitet, dass es die Erschütterungen aufhebt. Aber dann müsste man sich auf die Menschen und ihre Not einlassen. Es ist ein Problem, das wir mit Jan Hus im 15. Jahrhundert natürlich nur mäßig verbinden. Die ganze Psychologie, die sich in den letzten 600 Jahren darauf gelegt hat, bräuchten wir, um rückwärts Jan Hus und ganz sicher die Botschaft Jesu tiefer zu begreifen. Aber deutlich ist ihm der Kernfehler. Man spaltet als erstes eine Lehre von der Existenz ab, dann das Amt von der Person ab. Und jetzt kann es eigentlich nur noch auf geraden Wege immer weiter in den Irrtum gehen. Was ist die Kirche noch? Sie gibt vor, der fortlebende Christus selber zu sein. Aber siehe da, im Jahre 1378 zerzanken sich die Kardinäle bis dahin, dass wir nicht mehr einen Papst haben, wie wir glauben sollten, sondern zwei Päpste, Urban den VI., Clemens den VII. Daraus wurde in den Tagen Martin Hus im Jahre 1409 ein Konsortium von drei Päpsten. Wir haben jetzt in Rom sitzen Gregor den XII., in Avignon Benedikt den XIII., und zu allem Überfluss betritt den Thron ein Alexander der V., der stirbt nach einem Jahr, und dann haben wir es zu tun mit Balthasar Cossa, der sich da nennt unter dem Künstlernamen Johannes der 23. Das ist im Jahre 1410. Drei Päpste. An wen soll man nun glauben, außer das, was man sieht, sei schon die Wahrheit. Kein einziger von denen hat Christus im Sinn. Sie alle wollen ihre eigene Macht, ihre eigene Faulheit, die Tyrannei über die Christen, die sie wähnen, im Namen Gottes so einschüchtern zu können, dass sie jeweils ihre Klientel bilden. Johannes der 23. ist, wenn Sie so wollen, ein kluger, wenn nicht zynischer Papst. Jan Hus wird 1411, wie ich schon sagte, exkommuniziert. Aber wenn es drei Päpste gibt, ist die Frage, wer alleine übrig bleibt von den dreien. Das kann man im Grunde nur, indem man die Christenheit irgendwie versammelt. Ein Konzil müsste her. Und da findet er Gehör. Ich muss, wenn Sie die Geschichte ein wenig interessiert, hervorheben, dass das 14. Jahrhundert in der Tschechei in Prag eine goldene Zeit gebildet hat von 1347 an. Da nämlich wurde am Rhein, in Rehens, eine winzige Stadt zwischen Koblenz und Boppard, kein ICE wird da je hatten, fernab jedenfalls von dem Ort, wo normalerweise Könige gekrönt wurden, damals in Frankfurt, der Sohn von Johann dem Blinden zum König gewählt, später unter dem Namen Karl dem Vierten. Er ist groß geworden in Frankreich, er hat Kultur dort kennengelernt, in 7 Jahren bereits in sich aufgenommen, und er nimmt es mit sich nach Prag. Er reist durch all die Lande, fast auf der Flucht vor seinen Verfolgern, aber er wird ein genialer Herrscher sein. Karl der Vierte wird von Prag aus Gebiete wie Sachsen, Schlesien, die Oberpfalz, ohne jeden Schwertstreich zusammenfügen. Er wird Kaiser werden, nicht nur der König der Römer und der Deutschen, und König von Böhmen durch die Abkunft seiner Mutter, ein Luxemburger König über die Linie seines Vaters. Karl der Vierte wird all das bauen, weswegen die goldene Stadt Ihnen heute noch besuchenswert erscheint, der Hradschin, die Nepomuk-Brücke, und nicht zuletzt die Universität, nach dem Vorbild von Paris und Bologna, den beiden großen damaligen Universitäten. Karl der Vierte muss erleben, wie die Pest ein Jahr nach seinem Machtantritt Europa verwüstet, in Hysterie Juden verfolgt werden, sogar zustimmen, dass sie verjagt werden aus Nürnberg. Dennoch bleibt Karl der Vierte eine Segenstunde der Monarchiegeschichte in Europa. Als er stirbt, hinterlässt er einen schwachen König, seinen Sohn Wenzel. Aber der hat es schwer, denn es ist das Sterbejahr von Karl dem Vierten, identisch mit dem Jahr des Schismas 1378 im Katholizismus. 4 Jahre später wird man in England sich Jean Wycliffe vornehmen in der Erdbebensynode. 24 Artikel dort verurteilen. 1404 wird man in Prag ein Johannes Hübner, der sonst durch nichts weiter auffällt, 21 weitere Artikel hinzufügen, und nun hat man 45 verurteilenswerte Thesen von John Wycliffe. Wer Latein genug kann, kann in dem Sammelband aller verurteilten Heresien und kirchlichen Erklärungen im Enchiridion Symbolorum die 45 in Latein gefassten Thesen des John Wycliffe als Verurteilung auf dem Konzil in Konstanz wiederfinden und dann gleichzeitig die Irrtümer des John Wycliffe parallel des Jan Hus. Da stehen nun Sätze freilich drin, wie dieser Art. Die Kardinäle, die Bischöfe sind nicht die Nachfolger der Apostel, es sei denn, sie lebten wie dieselben. Es steht in den Lehren von Jan Hus aus dem Jahre 1413, der ist ja schon auf der Flucht, in seinem Buch über die Kirche, genauso, wir glauben nicht an den Papst, wir glauben an Christus. Und es sollte jedem klar sein, dass er recht hat. Was ist mit einem Papsttum, das sich zwischen die Sonne und den Menschen stellt, nur um einen bloßen Schatten zu werfen? Was ist es mit einem Gebilde wie die Erde, die sich zwischen die Sonne und den Mond stellt, nur um ihn zu verfinstern, damit die Nacht noch dunkler wird? Wie können wir den Lichtkörpern ihren eigenen Glanz zurückgeben und den faulen Vermittlungsdienst beseitigen? Wenzel wird im Jahre 1400 als König abgelöst. Man wird Ruprecht von der Pfalz wählen, der stirbt 1410 und dann tritt der Halbbruder Wenzel Sigismund die Macht an. Sigismund ist König der Ungarn, wird jetzt schon König der Böhmen, möchte aber werden König von Deutschland und Rom, auf dem Wege Kaiser zu werden. Dieser Umweg war nötig, um zu erzählen, wieso Johannes der 23. einer der drei Päpste und König Sigismund ein gemeinsames Ziel verfolgen. Er, Sigismund, wenn er je Kaiser werden sollte, braucht ein Papst, der ihn dazu krönt. Er, Johannes der 23., wenn er je der einzige Papst werden sollte, braucht ein Kaiser, der ihn durchsetzt gegen seine Konkurrenten. Beide streben sie an ein gemeinsames Konzil. Das zieht sich hin, wechselt den Terminierungsort, schließlich einigt man sich auf Konstanz. Wie dort gedacht und gearbeitet wird, ist eine eigene Geschichte. Gerade jetzt feiern wir oder begehen mit Schmerzen den 600. Jahrestag dieses Konzils. Es wäre zu kurz betrachtet, wollten wir sagen, es ist nichts weiter als die Fehme und Blutjustiz über Jan Hus. Aber am heutigen Abend erlaube ich mir, die Gestalt dieses tschechischen Propheten zum Maßstab für die Wahrheit der Kirche zu nehmen, die auf dem Konzil von Konstanz tagte und noch heute in Kontinuität sich darauf beruft. Im Jahr 2000 gedachte Papst Johannes Paul II. In der Karfreitagsliturgie so etwas unterbringen zu sollen wie ein Schuldeingeständnis der Kirche. Der Führer der Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger, sollte mitarbeiten an dem Text des Schuldeingeständnisses der katholischen Kirche. Es kam am Ende dabei heraus, dass die katholische Kirche dies und das falsch gemacht haben kann. Aber sie garantiert die Wahrheit. Und wenn sie etwas falsch gemacht hat, dann vielleicht aus einem übertriebenen Willen der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Was also ist mit dem Justizwort an Jan Hus? Es wird einer der wichtigsten Kirchenhistoriker der Gegenwart im Vatikan, Herr Brandmüller, genau so sagen. Wenn jemand ist, der seine Privatmeinung absolut setzt gegen die Kirche, welche ist im Besitz des Heiligen Geistes der Ort der Wahrheit, ist dies Hochmut, Trotz und Stolz, da liegt der Hase im Pfeffer. Soll heißen, selbst 600 Jahre später, um Jan Hus war es vielleicht schade, aber nicht so schade, dass wir es gründlich zu bedauern hätten. Ein Zeitgenosse damals konnte sagen, dieser Jan Hus, auf Lateinisch redete man damals, war ein Virre Egregius Praeter Fidem. Ein ausgezeichneter Mann, wenn wir mal von seinem Glauben absehen, Praeter Fidem. Selbst wo man glaubte, ihn zu interpretieren, missverstand man ihn. Man müsste sagen, er war ein ausgezeichneter Mann, Praeter Fidem, aus Glauben. Und was er durchgemacht hat, lässt sich zeigen auf dem Konzil von Konstanz. Ich schilder das Äußere nur, um immer mehr in den Kern zu gehen. 5. November 1414. Johannes der 23. hat es geschafft. Er verkündet in Münster zu Konstanz das neue dortige Konzil. Sigismund hat Jan Hus persönlich eingeladen, auch damit in Böhmen die Streitereien, die Unruhen, ihren Frieden fänden. Und ihm ist Jan Hus gefolgt. Es gibt einen Geleitbrief, der ihn zusichert, im Namen des Königs jede Art von Verletzung seiner physischen oder geistigen Integrität fernzuhalten. In der Zwischenzeit allerdings hat Sigismund noch anderes zu tun, als nach Konstanz zu gehen. Er reist als erstes nach Aachen und lässt sich dort zum deutsch-römischen König weihen. Sigismund wird am 24. Dezember Konstanz betreten, kommend vom See. Das Zeichen alleine, wandelnd über das Wasser, wie Christus zum Boot seiner Jünger mitten im Sturmgebraus. Der Weihnachtstag selbst, die Ankunft des Erlösers, er Sigismund, für das Konzil wird es sein. Der Garant der Einheit der Kirche, der Ort, wo die Wahrheit verkündet werden wird. Und Jan Hus, ein Teil davon, wie man ihn zurückgewinnt und integriert. Jan Hus hat das geglaubt. Als er sich auf den Weg macht nach Konstanz, wird er in der Oberpfalz begeistert begrüßt. Wird in Nürnberg reden mit den dortigen Juristen. Er hat sogar den Brief des Inquisitors von Prag, Johannes von Nazareth, in dem steht, es sei kein Lehrbeanstandungsverfahren gegen ihn zu eröffnen, er sei ein rechtgläubiger Mensch in allen Punkten bei sich. Aber es gibt Gegner. In die Lehren John Wycliffe's ist Jan Hus eingeführt worden als Student in Prag von Leuten, die er hoch verehrte. Johannes von Snaim zum Beispiel, Stefan Paletsch zum Beispiel, die Namen müssen Ihnen nicht viel sagen. Entscheidend ist, was daraus wurde. Im Jahre 1408 begeben die beiden sich zum Papst, wollen nach Rom zu Gregor XII., werden aber abgefangen in Bologna. Und jener Johannes der 23., damals noch unter dem Namen Balthasar Kosser, lässt sie einsperren und inhaftieren. Und als sie zurückkehren, schließlich ein Jahr später nach Prag, sind sie wie ausgetauscht. Gegen Wycliffe, ein Irrlehrer, also auch gegen Jan Hus, sie bestehen nur noch aus Angst, sagt Hus selber über sie, aber vor allem Stefan Paletsch, intrigiert, agitiert, will Hus immer mehr in die Enge treiben. Und einer ist, der es am übelsten treibt, ein hochgestellter Mann. Er hatte König Wenzel noch versprochen, er könnte den Bergbau in Igrau fördern, wenn er nur erstmal Investitionskapital genug bekäme. Das bekam er, nutzte es aber als erstes, sich einen Posten bei der Kirche einzukaufen. Seitdem heißt der Mann Michael de Causis Fidei. Michael de Causis, also Michael für die Angelegenheiten des Glaubens. Und dieser Zyniker des Glaubens. Diese korrupte Charakternatur wird das Gift sein für Jan Hus. Er wird sein, der die 45 Artikel aus der vermeintlichen Feder von John Wycliffe nach Konstanz bringt, der aus den Texten von Jan Hus exzerpiert und vortragen lässt. Es sind die tschechischen Adeligen, die sich verwenden für Jan Hus, aber erfolglos. Und so wird am 6. Dezember bereits in einem Coup Jan Hus, weit weg ist König Sigismund, im Dominikanerkloster dicht am See von Konstanz in eine kloakenähnliche Unterkunft verbracht. Krankheitsanfällig, kalt, Zahnschmerzen, die Kälte greift an die Nieren. Es ist nicht menschenwürdig, wie man lebt, und man hat ihn hereingelegt. Ein sicheres Geleit war versprochen. Und nur auf das Wort des Königs hin glaubte Jan Hus, nach Konstanz gehen zu können. Er hatte gehofft, dort eine Audienz zu finden. Sprechend wie in Prag, als Redier, wie in der Bethlehemskirche, zu den Konzilsvätern, so dass es ihr Herzen wird, und dann müssten sie es doch verstehen, von Jesus Christus, wie könnte man es leugnen? Kein einziges Wort sollte er zu sagen haben. Hast du das geschrieben? Ist das deine Meinung? Richtig oder falsch? Dies ist richtig. Bekenne. Und so geht das nun. Es gibt drei Audienzen. Im Gelächter der Konzilsväter. Mit Spott und Hohn. Außerstande, irgendeinen Gedanken in einen geordneten Zusammenhang zu fügen. Am Ende legt man ihm vor, spätestens am 5. Juli des Jahres 1515, die Chance abzuschwören. Das, was da steht, als Irrtum unter Eid verleugnen. Janus tut das nicht, aus zwei Gründen. Einmal ist, was er verleugnen soll, nach seiner Meinung nicht durch die Bank falsch. Es müsste differenziert werden. Manches ist goldrichtig. Er konnte sogar einmal sagen, ich möchte gelebt haben, wie John Wycliffe lebte. Großes Gelächter in der Konzilsaula zur Konstanz. Aber das war Janus Meinung. Man erreicht Jesus in der Existenz und nicht indem man da sitzt und andere verurteilt, weil man ja die Wahrheit hat. Und woher hat man die Wahrheit? Weil man die Kirche ist und die Kirche ist identisch damit, dass sie die Wahrheit hat. Ganz egal welche Wahrheit. Was sie sagt, ist die Wahrheit. Wer so nicht glaubt, kann nicht Kirchenmitglied sein oder gehört vernichtet. Der zweite Grund ist, dass Janus nicht abschwören möchte, Dinge, die er nicht gesagt hat, nicht getan hat. Dazu zählt diese Remanenzlehre. Wie ist Christus gegenwärtig? Da hatte John Wycliffe seine eigene Meinung. So kompliziert das auch ist, es ist ein gutes Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie kompliziert Theologen sein können, um jemanden als todeswürdig hinzustellen. John Wycliffe war das, was man einen erkenntnistheoretischen Realisten nennt. Ich muss damit beginnen, dass man wissenschaftlich niemals etwas sagt, außer man überlegt, welche Erkenntnismittel überhaupt eine Aussage erlauben. Und da ist aus der alten griechischen Philosophie zweierlei möglich geworden. Platon lehrte, dass alles, was wir erkennen, eine geistige Struktur in sich trägt und indem wir sie begreifen, ist es uns möglich, die Dinge überhaupt erkennen zu können. Erkennen bedeutet, die geistige Form dessen, was wir durch die Sinne erfassen, in uns aufzunehmen. Also ist die geistige Form der Grund jeglicher Erkenntnis. Und das geistige Bild selber, die Idee in den Dingen, Realität. Anders die sogenannten Nominalisten. Sie sind mit William von Ockham eine eigene Bewegung um 1300. Und meinen fast im Sinne heutiger Naturwissenschaften, wir bilden uns die Begriffe von der Wirklichkeit selber und destillieren sie aus der Erfahrung. Die Begriffe sind später. Mit anderen Worten, es gibt viele Bäume, die wir sehen, aber sie als Wald zu bezeichnen, ist nur ein menschliches Wort für eine Vielzahl von Beobachtungen. Was gilt jetzt? Für John Wycliffe, einen erkenntnistheoretischen Realisten, ist klar, dass wenn wir reden von der Wirklichkeit Christi im Abendmahl, ein Begriff voraussetzen, der vor den Dingen ist. Die katholische Kirche lehrt, dass sich die Substanz von Brot und Wein wandelt und dann sieht es nur noch aus wie Brot und Wein, ist aber Leib und Blut des Herrn Jesus Christus. Das Problem, der schon wirklich ist, nach Aristoteles, dass Substanzen sich nicht wandeln können. Zur Substanz gehört, dass die Dinge sind, was sie sind. Würden sie sich wandeln, wären sie was ganz anderes. Dann wäre kein Brot mehr, dann wäre das Blut Christi. Aber das ist nicht, was die katholische Kirche will. Drum lehrt John Wycliffe die Remanenz. Und das soll heißen, die Wirklichkeit von Brot und Wein bleibt erhalten. Ich habe lange darüber nachgedacht, was der englische Reformator wirklich wollte. Und er hat die Ähnlichkeit auch dann der Auffassungen von Janus stark beeinflusst. Ich glaube, er wollte so sagen, natürlich bleibt erhalten im Abendmahl, was jeder sehen kann, Brot und Wein, das lehrt ja auch die katholische Kirche. Es findet aber keine substanzielle Wandlung statt, sondern Christus selber setzt sich in diesen Zeichen gegenwärtig. So wie wir sagen, dass seine menschliche Natur erhalten blieb, aber die Göttlichkeit diese menschliche Natur annahm. Es ist so viel, wie wenn Christus neu inkarnieren würde. Sie können sagen, also das muss man erstmal als Theologe sich alles einfallen lassen. Die Probleme habe ich nicht. Dennoch können Sie eins sofort begreifen. Es ist, wenn Janus recht hat, nach seinem Vorbild John Wycliffe, einzig die Güte Gottes selber, die uns nahe tritt beim Empfang des Abendmahls oder der Eucharistie. Es ist nicht die Macht des Priesters. Es ist Christus, der wie bei der Inkarnation sich schenkt durch seine Güte. Es bedroht diese Lehre die Amtsvollmacht des katholischen Priesters am Altar, dass in Wahrheit steht auf dem Spiel. Und deshalb wird man verurteilen Jan Hus. Das Konstanzer Konzil würde unterbewertet, wenn wir denken, es ist lediglich ein Spektakelhaufen, als welcher er oft erscheinen konnte. Man zieht da ein und hält Hof, wie es die Fürsten können. Man hat hunderte von hübschen Ringen, die den netten Männern zu Diensten sind. Man macht aus ganz Konstanz, grob gesprochen, einen Saustall, den die Leute nicht begreifen. Man muss Brot, man muss Nahrungsmittel, man muss Fleisch, man muss Tiere, mehr als ganz Konstanz Einwohner hat, hineinführen, damit die Herren ihr Konzil abhalten können. Ist ein tolles Haus. Und Jan Hus kann nur sagen, dies alles ist so weit weg von Christus. Das ist ein Schauspiel der Hölle, das ist nicht Christus, das ist nicht die Kirche, das ist die Hure Babylon selber. Und so wird er auch sagen, wie kann man den Glauben an einen Papst wie Johannes den 23. Die Sache kommt noch filigraner. Die besten Leute versammeln sich in Konstanz. Francesco Zavarella, Kirchenjurist aus Florenz, als Abgesandter des französischen Königs, der Bischof von Cambrai, Pierre Degi, ein sehr filigraner Kopf, der Rektor der Pariser Universität, Jean Gerson. Und wie man es nun hinbekommt, müssen Sie beobachten auf dem Konzil von Konstanz. Speziell jener Pierre Degi will auf gar keinen Fall einen Papst akzeptieren wie Johannes der 23. Ich sagte eben noch am 5. November, eröffnet Johannes der 23. sein Konzil, um der einzige Papst zu werden. Wir schreiben den 20. März 1515 und sehen Johannes den 23. auf der Flucht über den Bodensee nach Schaffhausen vor seinem eigenen Konzil. Er wird nicht abgesetzt, er spürt nur, dass ihm der Boden entzogen wird. Dahinter steht Pierre Degi. Jetzt haben wir ein Konzil ohne Papst, alles könnte auseinanderlaufen. Das weiß auch Sigismund. Er braucht aber ein Konzil, er braucht einen neuen Papst und in die Situation, drei Tage später, tritt auf der Rektor aus Paris, Jean Gerson, einer der bedeutenden theologischen Gestalten seiner Zeit. Und er erklärt etwas, das die katholische Kirche bis heute revolutionieren könnte. Ein Papst wird gewählt, einzig von den Kardinälen. Ein Konzil steht über dem Papst. Wir sind das Konzil. Wir hier als Konzil in Konstanz vertreten die römisch-katholische Kirche, nicht der Papst. Also muss das Konzil fortgesetzt werden. Wir hier sind der Ort der Wahrheit und Papst unabhängig. Der Papst ist abhängig von uns, derjenige nämlich, den wir wählen. Das tut man zwei Jahre später, 1417, jenen Odo Colonna als Martin den 5., den ich schon angekündigt habe. Aber was passiert jetzt mit Jan Hus? Das Konzil droht auseinander zu springen und man braucht einen einheitlichen Faktor. Zusammengekommen ist es um Einheit des Glaubens, Einheit der Lehre, Einheit der Institution wiederherzustellen. Aber abarbeiten wird man sich an dem Fall Jan Hus. Man braucht die Einheit aller Konzilsväter, dass Jan Hus ein todeswürdiger Ketzer ist. Und wenn das feststeht, sind sie alle einig in der Meinung, dass er sterben muss. Und wenn das, kann das Konzil seine Wahrheit befestigen im Namen Gottes. Nun muss man es dahin bringen. Man hat Angst davor, einen Märtyrer zu schaffen. Dann werden die Böhmen erst richtig unruhig. Viel besser ist es, man brächte ihn dahin, dass er selber sein Irrtum eingesteht, dass er zu Kreuze kriegt, dass er bittend sagt, vergebt mir die Sünde, Irrlehren unter die Menschen verbracht zu haben. Dann könnte man ihn lebenslänglich einsperren, aber es wäre milde geurteilt. Und er hätte ein ganzes Leben vor sich zur Sühne des Verbrechens seines Hochmuts, ein Heretiker zu sein. Was in dieser Situation könnten Sie tun? Ganz profan. Es gab vor Jahr und Tag einen Prozess, wo ein Mann verurteilt wurde, weil er eine 12-Jährige, die er aufgenommen hatte, als Zieh- oder Stiefvater missbraucht haben sollte. Der Fall schien der Gerichtsbehörde so sonnenklar, das entsprechend harte Strafe war, gibt es etwas Scheußlicheres, als ein Mädchen bei sich aufzunehmen, ihm eine Familie zu geben, nur um es in dieser Weise für sein Leben zu schädigen. Hätte dieser Mann bei Gericht gesagt, ich habe das getan, es tut mir bitter leid, ich bin wirklich ein perverser Schwein, ich bedauere es zutiefst, dieses Mädchen hätte nie in meine Nähe kommen können, hätte das Gericht durch ein klares Schuldbekenntnis und ein reumütiges Geständnis Einsehen gehabt und vielleicht 15 Jahre Gefängnis gemildert in 10,5 Jahre oder 7,5 Jahre, mit der richtigen psychologischen Betreuung, die ja schon gute Voraussetzungen gefunden hat. Denn man blieb aber dabei. Nichts von dem, was ihm vorgeworfen wurde, hat er getan. Also ist er uneinsichtig, nicht reumütig, bleibt verlogen und geheuchelt, hat die Frechheit, sein bewiesenes Verbrechen zu ignorieren und den Heiligen zu spielen, doppelt und dreifache Strafe. Das ist geschehen vor kurzem noch in Deutschland. Jetzt hat man es geändert, indem die Psychiaterin von damals, die das Gutachten erstellte, eingestehen muss, sich geirrt zu haben. 10 Jahre danach hat das misshandelte Mädchen selber zu erkennen gegeben, dass es aus welchen Gründen immer, wahrscheinlich weil bestimmte Dinge nicht erlaubt wurden, sich gereicht hat an seinen Zieh- und Pflegevater. Eine 12-Jährige, die man kaum belangen kann. Was werden Sie tun, wenn Sie sollen verurteilt werden und könnten sich ein mildes Urteil erkaufen, in dem Sie lügen? Oder werden Sie den Mut haben, zu dem zu stehen, was Sie sind? Das Unglaubliche. Ihr Muss spürt immer deutlicher, dass das, was in Konstanz mit ihm passiert, ob er will oder nicht, ihn hineindrängt in die Nähe Jesu. Nach dem Beispiel wollte er leben, so gut er es verstanden hat. Er hat sich, als er weiter predigte, berufen auf Christus und seinen Beistand. Das zeigt den ganzen Hochmut des Janus. Ausschaltet er die Kirche und beruft sich unmittelbar auf Christus, als wenn er wissen könnte, was Christus will. Wir, die Kirche, sind Christus. Also bitte schön, auf wen muss man hören? Dies ist das Übermaß der Frechheit, sein eigenes Gewissen gegen die Institution zu setzen. Aber Janus glaubt wirklich an Christus. Und dass das, was er tut, eine Wahrheit ist. Und er kann gar nicht anders. Er vergleicht seine Lage mit der Jesu am Ölberg. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, werden ein Komplott ziehen mit den Politikern, mit Pontius Pilatus. Und um miteinander ihren Frieden zu machen und ihre Macht zu wahren, werden sie jemanden kreuzigen. Je länger es dauert, wird sich Janus an diese Evidenz klammern. Aber sie begreifen, dass man ihm genau das noch weiter übel nehmen wird. Er macht sich jetzt selber zu Christus. Er nennt ja die Kardinäle und die Bischöfe, die Pharisäer von heute. Er lästert ja immer weiter. Und man wird mit ihm nicht das machen können, was man gerne hofft. Ein reumütigen Wüstenden. Man wird ihn müssen hinrichten. Das geschieht am 6. Juli 1505. In der Kirche, in Münster, von Konstanz. Man zieht ihm die Gewänder ab, die man ihm noch einmal umgelegt hat als Priester. Man entkleidet ihn der priesterlichen Würde, denn nur so darf man ihn verbrennen. Ein Kleriker darf man nicht antasten, aber nun hört er auf, ein Kleriker zu sein. Und selbst Sigismund wird sagen, wenn es denn so steht, kann man ihn nicht retten. Ein Ketzer muss seine Schuld auf sich nehmen. Immer wieder soll Jan Hus bei der Verlesung seiner sogenannten Thesen gesagt haben, das habe ich nicht gesagt, das habe ich so nicht gemeint, das stimmt so nicht. Aber man hat es nicht gehört. Man führt ihn unter der gaffenden Menge von Tausenden vorbei. Und wieder beteuert er, dass er nichts weiter wollte als Christus ihn. Man setzt ihm den Infuhl auf, die Ketzermütze. Und er wird sagen, ich folge Jesus Christus. Noch auf dem Scheiterhaufen, als man das Brandmaterial bis zum Kopf aufschichtet, legt man ihm vor, alles widerrufen zu können. Aber er wird es nicht tun, in der Gewissheit, bei Gott zu sein. Verstehen Sie, was es bedeutet, ein gläubiger Mensch im Sinne Jesu zu werden? Wir übergeben deine Seele dem Satan, sagt die Kirche, die Gott auf Erden ist, die Christus auf Erden ist, die Wahrheit auf Erden ist. Sie muss es wissen. Die Hölle steht da drauf. Ewige Qual. Und Herr Huss sagt dagegen nur leise, ich übergebe meine Seele Jesus Christus. Es ist 1415 und es steht das erste Mal in der Kirchengeschichte. Eine aufrechte Person gegen die gesamte andere Christenheit vertreten in dieser Sippschaft, die sich Konzil nennt. 100 Jahre später wird Martin Luther sagen, sogar Konzilien können irren. Die Verbrennung von Jan Hus war ein Irrtum. Aber kann man es begreifen? Es gibt zwei Geschichten, wie Jan Hus starb. Eine aus der Feder von Ulrich Riechenthal, das ist der Chronist in Konstanz. Er beschreibt das so, als Jan Hus verbrannte bei lebendigem Leibe, sei fast unverbrennbar gewesen. Die Ketzermütze, man hätte sie extra nochmal ins Feuer stampfen müssen. Aber in diesem Augenblick sei aus dem Kadaver eines Esels, der unter dem Feuer gelegen hätte, ein unerträglicher Gestank zum Himmel gestiegen. So heißen, Jan Hus starb auf dem Tier, das schlechterdings als Vertreter der Dumpfheit und der Bosheit selber gilt. Unter seinen Füßen öffnete sich bereits die Hölle und so hatte er es verdient. Der Feind des Jan Hus, Peter Ladomjonowitz, schreibt auf seine Weise, in gewissem Sinne unverbrennbar gewesen sei das Herz des Jan Hus. Und das habe man noch einmal verbrennen müssen. Und dann seine Schuhe, damit keine Reliquien übrig blieben. Und die ganze Asche habe man genommen, um im Rhein zu verstreuen. Nichts sollte bleiben, das daran erinnert, es sei etwas verehrungswürdig an Jan Hus. Nie hätte er geglaubt, dass heilige Reliquien Gott veräußerlichen könnten. Obwohl damals sehr im Brauch, auch in den Tagen Martin Luthers noch, Gott wohnt im Herzen von Menschen, die sich bewahren im Vertrauen, gegen alle Angst, gegen allen Schmerz. Ich sage das auch deshalb, weil niemand garantieren kann, wie er sein würde in solchen Augenblicken. Wie übersteht man Guantanamo? Wie übersteht man das Folter des Waterboardings der CIA? Oder der Schrecken, die sie irgendwo in Polen oder in Rumänien oder wo ihre Bediensteten sitzen, über sogenannte Verdächtige ergehen lassen. Es kann Märtyrer geben, die nicht bis zum Tode aushalten. Niemand von außen kann es verlangen. Aber Jan Hus steht dafür. Ein schmächtiger Mensch. Mit der Unbedingtheit eines Wahrheitszeugen, eines wirklichen Christen, der zu zeigen vermag, was es bedeutet, seine Seele Christus zu übergeben. Von welcher Art müsste dann die Kirche sein, dass sie aufbauend auf diesem Beispiel sich regenerieren könnte? Wir nennen Jan Hus den Vorläufer von Martin Luther, im Anschluss an John Wycliffe, aber damit verkleinern wir die Größe. Martin Luther hat den Karl V. auf dem Reichstag zu Worms 1521 jemanden, der sein Wort halten konnte. Karl V. war habsburgischer Kaiser. Sigismund musste es erst werden und wurde es Jahrzehnt danach. Die konziliare Idee, geboren in Konstanz selber, zerbricht alsbald schon. 1536 wird Sigismund auf dem Konzil in Basel verfügen, die Superiorität des Konzils über das Papsttum. Daraus geworden ist bis heute, wie jeder sehen kann, gar nichts mehr. Ein Konzil wird eingerichtet vom Papst, niemals umgekehrt. Die Päpste haben es geschafft, Martin V., Eugen IV., wie alle sie hießen, Die Zeit ging darüber hin. Selbst ein so großer Theologe wie Nikolaus von Hus, ein großer Konziliarist, hätte die Kirche auf einen neuen Kurs bringen können. In gewissem Sinne sagt der Konziliarismus das, was auch Herr Hus gewollt hat. Aber man verurteilt ihn, nur um in seinem Namen die Dinge so fortzusetzen, dass sie keine Wirkung mehr behalten. Kein einziges Problem ist gelöst. Aber Jan Hus steht dafür, all die Fehler aufzudecken. Eine Kirche, die die Lehre setzt gegen das Leben, das Amt gegen die Person, die Tradition gegen die Gegenwart, die Institution gegen den Einzelnen, das Kollektiv gegen das Individuum. Eine solche Kirche spaltet an jeder Stelle die Dinge, die zusammengehören. In dem Sinne dann mag man Jan Hus tatsächlich einen Vorbereiter der Reformation in Gestalt von Martin Luther nehmen. Keine Idee, die Martin Luther aufgreift, wäre wirklich neu. Das Ablasswesen. 1411. Johannes der 23. verkündet einen Kreuzzug gegen den König von Neapel. Kassiert Ablass für seinen Kreuzzug. Es ist Jan Hus, der in Prag sagt, es ist ein schändlicher Kreuzzug. Jemand, der sich für den Papst ausgibt, führt gegen Christen Kreuzzug, nur um Macht zu haben in Neapel. Und kassiert dafür Freispruch von Schuld, wo er selber der allergrößte Schuldner ist. Die Dinge sind so grotesk, wie 100 Jahre später sie Martin Luther entdeckt in der Ablasspredigt zum Bau des Petersdoms. Auch die anderen Fragen, was machen wir mit den Reliquien, was machen wir mit dem Anspruch des Papstes, der selber da sitzt auf den sieben Hügeln Roms, wie die Hure Babylon. Die Gegensätze bleiben und eskalieren sogar. Entscheidend ist eines, was wir bei Hus noch nicht finden, bei Martin Luther aber unbedingt als Entdeckung einfügen müssen, das ist die Gnadenlehre. An dieser Stelle tut die protestantische Kirche sich selber Unrecht, wenn sie diesen eigentlichen Ansatz des Reformators so wenig würdigt, dass sie ihn psychologisch nicht weiterinterpretiert. Bei Jan Hus haben sie eine steile, willensgeprägte, asketische Moralität. Ein Mensch muss das Gute tun, weil er es kennt und weil er verantwortlich bleibt. Es ist Martin Luther, der die Not der Menschen an dieser Stelle im Sinne Jesu mitleidiger umgreift. Ein Mensch kann überhaupt nicht gut sein, einfach weil er will. Vertrauen müsste er auf eine unbedingte Gnade und die schenkt ihn sich selber zurück. Und dann, identisch mit sich geworden, könnten wir heute sagen, kann er wie von innen her das, was er sollte, auch wirklich wollen und vollbringen. Erlösung müsste neu buchstabiert werden. Wenn dies nicht geschieht im Raum des Protestantismus, behält die Reformbewegung ein Subjekt als Träger des Glaubens offen, das keinen Inhalt besitzt. Und hat zur Parallele einen Katholizismus, der eine Menge Inhalte hat, aber keine Subjekte. Alles veräußerlicht. Und an dieser Trennung leidet bis heute die gesamte Christenheit. In Jan Hus war dieses alte Erbe der Montanisten, der Donatisten. Des Petrus Valdes, wir könnten hinzufügen, auch dass der Katharer, auch dass der Reformprediger im 14. Jahrhundert schon in Prag, derer, die die Bibel dem Volk zurückschenken wollen, damit Gott wohne im menschlichen Herzen. Wie also starb Jan Hus? Zwei Zeugnisse, zwei Interpretationen und in Wirklichkeit gemessen an den wahren Kriterien der Bibel und der Botschaft Jesu nur eine einzige Betrachtung jenseits aller Facetten. Fragen wir uns selber, was von unserem Leben bleibt. Noch auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte sieht Jan Hus, wie man seine Bücher verbrennt, genauso wie die von John Wycliffe. Bücherverbrennung bedeutet damals Ausrottung der physischen Distanz aller geistigen Inhalte, gebunden in einem Buch. Ein Freund von Jan Hus, Hieronymus von Prag, muss zum Beispiel 1398 in London von John Wycliffe den berühmten Traktat Trialogus eigenhändig abschreiben und nach Prag bringen, dass man es lesen kann. Wird ein solches Exemplar verbrannt, ist es für die gesamte Menschheit verloren. Es soll ausgerottet werden, alles, was je war, das muss miterleben. Janus. Wird von ihm überhaupt etwas überleben? Der Ruhm der Nachwelt, einen Ketzer vernichtet zu haben aus Gründen der Wahrheit. Was gehört dazu zu denken, was ein Mensch ist, steht ganz allein in den Augen Gottes, tritt vor seinen Richterstuhl als Einzigen und kann nur darum flehen, milde beurteilt zu werden und die Kraft geschenkt zu bekommen, dort anzulangen. Alles, was die Mitwelt erklärt, alles, was die Umwelt erklärt, alles, was die Nachwelt erklären wird, ist unmaßgeblich vor der einen entscheidenden Frage: Und wie lebst du dich als Mensch? Sie verstehen, dass selbst die Angst vor der Hölle überwindbar sein muss mit dem Vertrauen auf die gütigen Hände Gottes als unseres Richters. Ich übergebe meine Seele, Jesus Christus, ist so viel, wie der Heiland selber am Kreuze sagte, zitierend den 31. Psalm im 22. Kapitel des Lukas: Vater, in deine Hände gebe ich mich ganz. Genauso, Christus kam es, stirbt Janus, im Vertrauen, dass es gültig sei. Ich möchte schließen mit einem Vedanta-Wort aus dem alten Indien. Einheit und Zweiheit sind die Lehren der Bücher, die als heilig stehen in Ehren. Ein jeder muss das Wahre selber finden und muss es dann ohne Streit den anderen künden. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin mit ziemlichem Zagen heute Abend hergekommen, weil dies war eine Premiere. Dieses Büchlein ist gerade vorgestern erschienen, Jan Hus im Feuer Gottes, und liegt hinten aus, steht da alles drin im Gespräch mit einem Journalisten, Jürgen Höhren. Ich hoffe, es liest sich so flüssig und so spannend, als ein Gespräch nur sein kann, aber daraus jetzt einen Vortrag zu machen, wo eine Menge von Geschichte über eine Person, die nicht gerade sehr bekannt ist, ihm so nahe gebracht würde, dass sie davon vielleicht sogar was hätten. Und das zur Stunde, wo gerade Bayern München gegen Barcelona und so weiter. Sagen Sie, wo, wenn nicht in Berlin, und wo, wenn in Berlin, nicht in der Urania, sollte sowas möglich sein. Und dies zum wiederholten Mal. Denen, die schon gehen müssten oder möchten, immerhin läuft ja Bayern München immer noch, denen sei vorausschauend gesagt, dass am 8. Dezember, die Urania so freundlich ist, einen weiteren Vertrag terminlich anzusetzen, der wird sich beschäftigen mit Grenzgängern. Das ist genauso ein Projekt. Wir haben hier jemanden, den man in die Hölle versetzt hat und der in Wirklichkeit erscheint wie ein Heiliger. In den griechischen Mythen gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die büßen im Paterhaus, im untersten der Hölle. Wenn ein Amboss 12 Tage lang vom Himmel herabfällt, erreicht er die Erde. Und wenn er noch 12 Tage lang fliegt, erreicht er die Unterwelt. Und da, verriegelt unter dem Meere des Poseidon, sitzen die Verdammten. Tantalos, Sisyphus, wie sie alle heißen. Und meine Frage ist, weil es doch Menschen sind und Bilder für das, was im Menschen liegt: Wie nimmt man sie alle bei der Hand und versteht sie so, dass sie zurückkehren und erlöst würden? Wie lehrt man den Jesus, der zu den Verdammten hinabstieg, um ihnen das Reich Gottes zu predigen? Es ist ja mitten hier auf Erden, wofür sie alle stehen im Griechentum. Und also werden wir sie durchgehen am 8. Dezember. kurz vor Weihnachten, also wenn Sie denn Verlangen danach spüren. Jetzt haben wir Gelegenheit noch zu einer Diskussion, sagen wir etwa eine halbe Stunde. Es gibt keine falschen Fragen, wie Sie wissen, aber nur Antworten mit beschränkter Haftung. Ich muss sehen, was ich daraus mache. Wir sammeln sie in gewohnter Weise und versuchen dann ein wenig systematisch so gut als möglich darauf zu antworten. Wenn Sie wollen, kann ich im Anschluss daran hinten am Büchertisch Bücher signieren, sodass Sie selber wie ein Geschenk davon nach Hause machen. Erste Frage gleich. Sie müssen laut reden, ich gebe aber über Lautsprecher wieder. Sie also.